ARD. Der erfahrene und renommierte Mordermittler Josef Wilfling ist sich sicher. Günther Kaufmann ist der Täter. Er hat seinen Freund getötet. Alles deutet auf den Schauspieler hin. Für Wilfling ist der Fall geklärt. Er braucht nur noch das Geständnis. Kaufmann, pass auf. Gib es zu und hilf uns, dann helfen wir dir. Dann trinken wir in 5 Jahren ein Bier. Doch Kaufmann gibt nichts zu. Ich kann doch nicht etwas zugeben, was ich nicht getan habe. Stunde um Stunde beteuert er seine Unschuld. Das beeindruckt Wilfling nicht. So kommen wir nicht weiter, sagt er. Wenn du so weitermachst, dann wird es eng für dich. Weißt du, wir können auch Mord draus machen, dann gibt es lebenslang. Günther Kaufmann, der in zahlreichen Krimis mitgespielt hatte, wird zur Hauptfigur eines Dramas, das in die deutsche Rechtsgeschichte eingeht. Ein Lehrstück, das illustriert, wie wichtig die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Polizeiarbeit ist.
Hallihallo, willkommen zurück bei Melody of Crime mit
Lydia Benecke
und meiner Wenigkeit Musti. Schön, dass ihr am Start seid. Sagt mal, habt auch ihr eventuell mal Verantwortung für etwas übernommen, was ihr gar nicht gemacht habt? Eine ganz, ganz spannende, sage ich mal, Charaktereigenschaft. So auch geschehen bei Günther Kaufmann. Den kenne ich tatsächlich noch, da war ich ein Pöks und habe den in quasi den Vorgängern, wenn man so sagen darf, oder zeitgleich natürlich, was wir so heute als Tatort kennen, gab es ja damals auch Der Alte und Derrick und da war er quasi Stammgast als Schauspieler. So habe ich ihn damals kennengelernt. Eine interessante Persönlichkeit und der hat Folgendes gesagt bei seiner Verurteilung, zu der wir gleich im Detail kommen werden.
Er sagte, das Urteil ist gerecht. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe Schlimmes angestellt. Das tut mir sehr leid.
Ja, klingt erstmal so, als ob er tatsächlich etwas angestellt hat. Wie gesagt, es war etwas, wofür er sich verantwortlich gezeigt hat, was er dann nicht gemacht hat. Und um das ein bisschen besser zu verstehen, würde ich vorschlagen, Lydia, gucken wir uns mal kleinen Günther an, wie der so losgelegt hat auf diesem Planeten. Übrigens findet ihr in der ARD-Audiothek neben dieser Folge auch alle anderen Episoden der ersten und zweiten Staffel Melody of Crime.
Genau, für mich als Psychologin ist immer die Frage, wie ein Mensch heranwächst und wie eben sein Lebensweg sich dann auch darstellt und wie seine Persönlichkeit auch beeinflusst wird. Und Günther Kaufmann wurde am 16. Juni 1947 geboren in München als Sohn einer Näherin. Sein leiblicher Vater war ein schwarzer US-Soldat, den er nie kennengelernt hat. Und seine Mutter sprach auch eher selten über ihn. Man muss sich natürlich vorstellen, dass das in der Zeit war, nach dem Zweiten Weltkrieg, da war es nicht so einfach, sicherlich, weil es noch sehr viele rassistische Einstellungen in der Bevölkerung gab. Und das berichtete auch Günther Kaufmann. Also zunächst einmal muss man sagen, er hat zu der Frage, ob er seinen leiblichen Vater denn jemals hätte kennenlernen wollen oder etwas über ihn erfahren wollen, hat er gesagt, nee, das habe ihn gar nicht interessiert. Denn als seinen emotionalen Vater sah er seinen Stiefvater an. Günther Kaufmanns Mutter hat diesen Mann einige Monate nach der Geburt ihres Sohnes dann auch geheiratet. Der kam aus Kriegsgefangenschaft und der muss ein ganz liebevoller Stiefvater gewesen sein. Also Günther Kaufmann hat sehr positiv von ihm gesprochen und hat ihn auch noch in hohem Alter mein Väterchen genannt. Also er ist da offenbar in einer liebevollen Familie aufgewachsen. Aber er hat auch gesagt, dass die Familie, die im Stadtteil Schwabing lebte, dass die schon auch mit dem Rassismus der alten Nazis zu kämpfen gehabt hat. Und man wollte den Eltern eben keine neue Wohnung geben aufgrund der Hautfarbe des Kindes. Und so lebte die Familie bis zum 12. Lebensjahr von Günther Kaufmann zusammen mit der Großmutter mütterlicherseits in einer Wohnung in Schwabing. Und Kaufmann hat auch wörtlich gesagt, meine Eltern haben sich die Hacken wund gelaufen und haben keine Wohnung bekommen.
Naja, man muss sich also auch mal Zunge zergehen lassen. Das ist quasi Anfang 50er Jahre. Und also kurz nach dem Krieg, wenn man so will. Und da ist natürlich noch vieles in den Köpfen so, wie es halt früher so war. Ne?
Als er 12 war, zog dann seine Familie in den Münchner Stadtteil Hasenbergl.
Mhm.
Und der Stadtteil, der galt eher als sozioökonomisch benachteiligt. Damit kann ich eine Menge anfangen, denn ich bin auch in einem ähnlichen Stadtteil aufgewachsen. Mhm. So, also ich kann das sehr gut nachempfinden. Und Günter Kaufmann sagte dann zu seiner Jugend dort in dem Stadtteil Hasenbergl, ja, es gibt da andere, die auch so aussehen im Hasenbergl. Und das war eigentlich nicht so schlimm.
Mhm,
also okay. Da habe er auch keine negativen Erfahrungen gemacht.
Mhm.
Er war offenbar aufgrund seiner immer schon sehr freundlichen Persönlichkeit auch immer gut integriert. Mhm. Also er hatte immer Freundschaften und hatte eigentlich, soweit man das feststellen kann, ein doch recht zufriedenes Leben in seiner Kindheit und Jugend.
Also wenn man die Filme auch so kennt von ihm und sieht, also er kommt ja auch immer als so ein Knuddelbär rüber irgendwie und immer extrem sympathisch.
Mhm.
Aber zu seiner Lebensleistung als Schauspieler kommen wir ein bisschen später.
Ich habe mich jetzt sehr intensiv ja mit ihm beschäftigt und mein Eindruck ist auch, dass er eine sehr freundliche Persönlichkeit hatte, die man wirklich sehr gern haben konnte. Mhm. Und diese Wirkung hatte er offensichtlich auch auf viele Menschen. Und als Kind und als Jugendlicher wurde er auch gefördert von seinen Eltern, hat dann Ballett- und Schlagzeugunterricht bekommen, war also schon auch künstlerisch interessiert, wollte gern Profimusiker werden.
Hm. Erstaunlich, also Günter Kaufmann in Ballettstrumpfhosen würde ich gerne mal sehen tatsächlich. Ja, aber tatsächlich ist das natürlich auch so ein bisschen dann sein Werdegang gewesen, also schon so dieses Künstlerische. Und trotzdem sie ihn da gefördert haben, haben sie dann doch gesagt, ach Junge, guck doch mal, ob du was Solideres machen kannst.
Mhm.
Und da hat dann der Günter Kaufmann mit 17 tatsächlich eine 3-jährige Lehre zum Beutelmaschinenführer abgeschlossen. Ich glaube sogar, das ist eine alte Bezeichnung. Heutzutage nennt sich das Packmitteltechnologe.
Ja, und nach der soliden Ausbildung hat er dann zwischen seinem 18. und 22. Lebensjahr als Zeitsoldat bei der Bundesmarine gearbeitet.
Ah, okay.
Und da war er auch zeitweise auf dem recht bekannten Segelschiff Gorch Fock.
Oh ja, okay. Ich glaube, da habe ich sogar ein Foto jetzt bei den Recherchen gesehen. Das stand ihm auch sehr gut, diese Uniform, muss ich sagen.
Mhm.
Sah sehr, sehr gut aus.
Und auf jeden Fall hat er gesagt, dass diese Zeit schon auch hart war. Er hat gesagt, die Gorch Fock sei der Schleifstein der Marine genannt worden. Also sehr, sehr hart, sehr streng, die Ausbildung dort. Aber er sagte dann, dass diese krasse Disziplin, die er da gelernt habe, dass die ihm später, viele Jahre später, als er dann unschuldig in Haft gekommen ist, geholfen habe.
Ah, okay.
Dass er darauf zurückgreifen konnte,
ja,
sich
okay.
an Regeln zu halten, an Disziplin, dass ihm das also dann auch erleichtert habe, sich dort in der Haft auch irgendwie einzufinden.
Also auch so eine Struktur, die man da schon mitbekommt, ne?
Ja, und ich habe direkt gedacht, dass ich voll nachvollziehen kann, was er sagt, denn ich arbeite ja unter anderem auch in einer JVA.
Ja.
Und viele Menschen stellen sich das irgendwie gar nicht so vor, aber es ist extrem fremdbestimmt. Also ein Phänomen, das man zum Beispiel beobachten kann, wenn jemand sehr lange in Haft war und die Person geht dann in eine Ausführung mit Bediensteten, dann bleibt die Person zum Beispiel vor Türen stehen, weil sie es nicht gewohnt ist, eine Tür selbstständig zu öffnen.
Oh wow, okay.
Also da gibt es so kleine Situationen,
ah, okay.
auf die würdest du gar nicht kommen.
Ja.
Du kannst dir kaum vorstellen, wie fremdbestimmt das ist. Du kannst auch nicht einfach irgendwas kaufen oder mit irgendwem telefonieren
Klar,
oder so.
Es gibt
so.
Ja wahrscheinlich auch Frühstückszeiten, Aufstehzeiten,
ja,
Schlafengehenszeiten.
Es ist alles extrem fremdbestimmt.
Ja.
Und es ist schwer vorstellbar tatsächlich. Die meisten Menschen können sich, glaube ich, nicht vorstellen, wie anstrengend das dann auch ist. Natürlich, Haft ist ja auch Strafe, logischerweise.
Mhm.
Also von daher macht es ja auch Sinn. Aber ich kann verstehen, dass er hier gesagt hat, dass deswegen seine Jugenderfahrung irgendwie ihm ein bisschen geholfen hat, in dieser Lebenssituation dann sich da eben so einzufinden.
Mhm. Okay, also es war etwas, was ihm bekannt war, quasi dieses Militär, diese Militärstruktur quasi. Ja. Sehr, sehr interessant. Denn als er nämlich noch bei der Marine war, hat Günter Kaufmann seine erste Frau Gabriele geheiratet und hat dann seine 2 Kinder bekommen, Sohn Dave und Tochter Eva. Und in dieser Zeit hat Günter Kaufmann, interessant, das kenne ich aus der Zeit nämlich auch noch, die hießen damals Drücker, also eine Drückerkolonne, das waren so Buchclubs und so.
Ja.
Und da bist du dann quasi, sind glaube ich von Tür zu Tür oder haben dich irgendwo angesprochen, weil sie gesagt haben, hier die Schallplatte und die Bücher und die Zeitschrift, die müsst ihr jetzt haben.
Mhm,
also er war dann schon irgendwie, der war glaube ich ziemlich erfolgreich, hat auch einen guten Schnack gehabt, wie wir so in Norddeutschland sagen, also eine gute Anrede. Und der hat dann Sachen verkauft, die die Leute eigentlich überhaupt nicht brauchten. Und ich glaube, da war er ziemlich überzeugend. Und bei einem Verkaufsgespräch hat an einem Mann gesagt, ey, du machst das so gut, hast du nicht mal Lust, dich bei einer Fernsehinszenierung vorzustellen. Ich glaube, so einen Typen wie dich könnten die da brauchen. Und jetzt haltet euch fest, es ging um eine Rolle in der Verfilmung von Bertolt Brecht, Theaterstück Baal. Und wer sich so ein bisschen damit auskennt, ich habe mich da jetzt auch wieder reingelesen, das hat natürlich was mit Rainer Werner Fassbinder zu tun. Also auch eine deutsche Fernsehlegende. Und das ist natürlich auch so ein bisschen Wink des Schicksals, wenn man da so quasi die erste Rolle auf dem Silbertablett bekommt. Und das Vorsprechen war dann tatsächlich auch bei dem Regisseur Volker Schlöndorff. Der ist zum Beispiel dafür bekannt für Die Blechtrommel von Günter Grass verfilmt. Und das war der erste deutsche Film überhaupt, der einen Oscar gewann. Also da seht ihr auch, in was für einem Kreis sich auf einmal Günter Kaufmann hat aufhalten dürfen. Ja, dann hat Schlöndorff tatsächlich auch dem 22-jährigen Günter Kaufmann die Rolle des Fuhrmanns Orgauer in der Verfilmung Baal gegeben. Und da war natürlich Günter Kaufmann extremst stolz drauf.
Ja, und Rainer Werner Fassbinder hatte die Titelrolle dieses Stückes inne. Mhm. Die haben sich dann angefreundet und es gab so eine Clique um Fassbinder herum. Und in dem Moment, wo dieser Kontakt entstand, der wohl auch recht freundschaftlich war, hat das ganz neue Möglichkeiten eröffnet für Günter Kaufmann. Er erzählte später, dass bereits nach 3 Tagen der Fassbinder zu ihm gesagt hat, dass er ihm vielleicht auch mal eine Hauptrolle in einem seiner nächsten Filme geben könnte.
Ja, das ist natürlich mega. Das ist ja so eine Art Kommune gewesen. Das haben die damals freundschaftlich der Clan genannt. Und da waren tatsächlich so Leute wie Hanna Schygula zum Beispiel mit dabei. Dann der Mega-Hollywood-Kameramann Michael Ballhaus zum Beispiel. Die waren alle in diesem Clan, also in dieser Community dabei. Das ist schon richtig gut gewesen.
Und ich fand es auch interessant, denn Kaufmann hat dann gesagt, dass er erstmal so ein bisschen sogar überrascht war, dass dann der Fassbinder, der ja schon eine wichtige Figur war, ihm direkt so ein Angebot macht. Dann hat Kaufmann gesagt, ich habe keine Ahnung. Und Fassbinder sagte, das macht nichts, das bringe ich dir schon bei.
Das ist natürlich super cool, ne? Ja, und dementsprechend hat Kaufmann natürlich in einigen Fassbinder-Filmen mitgespielt. Also richtig, richtig cool. Und auch in einigen erfolgreichen. Und hat dann auch nebenbei als Theaterschauspieler in Berlin und Wien gespielt. Also in dieser Phase seines Lebens war er als Schauspieler, muss man wirklich sagen, erfolgreich und konnte sich da auch ausleben und hat auch ein paar Mark verdient.
Ja, also dahingehend lief sein Leben also ziemlich gut. Später sagt er auch, dass er wirklich viel gelernt hat auch und qualitativ immer besser werden konnte und das hat ihn total glücklich gemacht. Privat lief es nicht ganz so gut, denn seine erste Ehe scheiterte dann nach wenigen Jahren und 1976 trennte sich die Gabriele Kaufmann von ihm, offenbar, weil sie seinen unsteten Lebensstil als Schauspieler doch ein bisschen suboptimal fand.
Das Leid von Künstlern, ne? Dann geht es auf der einen Seite ab und man ist vielleicht viel unterwegs und kann auch mal zu vielleicht oder muss dann wahrscheinlich auch zu komischen Arbeitszeiten irgendwie am Start sein, auch in der Nacht oder mal unterwegs und das ist natürlich einem normalen Leben, wenn man so in Anführungsstrichen sagen darf, nicht zuträglich.
Voll. Und die hat dann später auch nochmal geheiratet. Günter Kaufmann hatte aber auch sein Leben lang Kontakt zu seinen Kindern, hat aber weiter eben sein freies Künstlerleben geführt. Und dann gab es aber das nächste Problem. Er hatte dann um 1973 herum einen größeren Konflikt mit seinem Freund und Förderer Fassbinder.
Okay.
Also offenbar hatte Fassbinder sexuelles Interesse an Günter Kaufmann.
Genau, Fassbinder war bi, tatsächlich, bisexuell und hatte Frauen wie Männer verehrt.
Und wie auch immer der Konflikt dann genau aussah, da gibt es viele Gerüchte zu, aber letztendlich führte das wohl dazu, dass Kaufmann das dann später so beschrieb, es sei ihm alles irgendwie zu viel geworden, das Ganze. Und dann gab es 3 Jahre keinen Kontakt zwischen ihnen. Und leider hat das zur Folge gehabt, dass dann auch ziemlich gute Rollen für Günter Kaufmann ausblieben.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass auch gerade zu der Zeit, aber heute vielleicht auch so, dass wenn man so einen prominenten Förderer hat und dann die Leute auch mitkriegen, da ist irgendwie so ein bisschen Funkstille, dass sich das durchaus auswirkt auf eine Karriere.
Das war also schon mal schwierig. Günter Kaufmann berichtete dann später, man muss dazu sagen, dass der Fassbinder recht jung gestorben ist, nämlich im Jahr 1982 mit gerade mal 37 Jahren. Aber Günter Kaufmann hat später berichtet, man habe sich dann 3 Jahre später wieder vertragen, also er sagte zusammengerauft und dann hätte es auch wieder ein freundschaftliches und auch ein Arbeitsverhältnis gegeben und dann gab es auch wieder Rollen für ihn in Fassbinder-Projekten. Aber insgesamt war das so ein Karriereknick, der dann auch langfristig offenbar mit dazu beitrug, dass halt nicht immer so die besten Rollenangebote auch kamen. Und zeitweise hat Günther Kaufmann dann auch Schwierigkeiten gehabt, gute Rollen zu finden und entsprechend auch Geld zu verdienen.
Genau, das Geld ist natürlich immer so ein Dauerbrenner, natürlich auch bei Künstlern. Also das ist nie so ein steter Geldfluss, sondern es geht halt so eine Sinuskurve hoch und runter. Und das war bei Günther Kaufmann nicht anders. Da kommt dann mal ein bisschen Geld und dann kauft man sich vielleicht mal ein Haus, muss es dann wieder verkaufen. Auch so geschehen bei einer weiteren Ehefrau, die er kurz hatte. Mhm. Haben ein Haus gekauft in Bayern, die Ehe ist gescheitert, dann ist er wieder weg. Mhm. Und hat dann gesagt, weißt du was, jetzt mal richtig Cut. Und 1982 Neuanfang in Portugal. Ich gehe da jetzt mal in die Algarve. Hat da, glaube ich, ein ganz schönes Grundstück gekriegt, 10.000 Quadratmeter, also schon eine Ansage. Hat ein Haus bekommen und auch in der Zeit, obwohl er gesagt hat, hey, mal gucken, was so passiert und Neuanfang, gab es eigentlich nicht so richtig was mit Rollen angeboten. Mhm. Und hat da eigentlich von dem Ersparten gelebt. Mhm. Ne, also von alten Tantiemen und irgendwie mal geguckt und kleinere Rollen mal bekommen. Und wurde aber so ein bisschen da quasi, so ein bisschen dröge, hat sich da in so Bodegas volllaufen lassen und hat da so ein bisschen in den Tag reingelebt. Also finanzielle Schwierigkeiten gingen da schon so los bei ihm.
Genau, also man kann sagen, dass er ja als künstlerisch schaffender Mensch auch unbedingt gerne das ausleben wollte. Und immer wenn eben diese Rollen nicht so da waren, dann hat ihn das auch deprimiert. Und der Versuch, das dann irgendwie auch ein bisschen mit Alkohol zu kompensieren, ist natürlich nicht gut. Und deswegen war er wohl auch nicht gerade glücklich in der Zeit. Mhm. Und dann lernte er nämlich Alexandra kennen. Eine ganz wichtige Figur.
Eine sehr wichtige Figur.
Die beiden haben sich offenbar bei Dreharbeiten kennengelernt und Alexandra war Anfang 20, sie war 16 Jahre jünger als er und er fand sie super charmant und er fand sie auch super attraktiv und andere Menschen haben auch sie so charakterisiert, die haben gesagt, Alexandra war sehr attraktiv, sehr überzeugend, sehr einnehmend und sehr beeindruckend. Also okay. Wenn sie den Raum betrat, dann war sie so im Zentrum.
Genau. Und Günther und Alexander haben geheiratet, das war 1986 und sie ist dann aber auch prompt zu ihnen nach Portugal gezogen. Und Günther Kaufmann hat jetzt gesagt, alles klar, Frau meiner Träume, läuft, alles richtig gemacht. Und er hat ihr absolut vertraut und er wollte sie auch um jeden Preis glücklich machen.
Genau. Dann kam der große Schicksalsschlag, als 1992 Alexandra eine Krebsdiagnose bekam.
Da war sie 29.
Ja, und natürlich haben Günther Kaufmann und seine Frau alles getan in der Hoffnung, dass sie dann auch sich wieder erholen wird, dass sie wieder gesund werden wird. Und hier begann das Problem an der Stelle, dass Alexandra auch anfing, sich sogenannten alternativen Heilmethoden zuzuwenden. Mhm. Diese Methoden funktionieren nicht. Mhm. Aber sie werden halt privat finanziert. Und in diesem Versuch zu sagen, jedes Angebot könnte vielleicht doch irgendwie eine Rettung sein, auch wenn wir aus wissenschaftlicher Sicht auf jeden Fall sagen könnten, diese Angebote, die sie hier wahrgenommen hat, da war ganz klar, die würden nicht funktionieren. Aber wenn Menschen halt sehr verzweifelt sind, dann klammern sie sich an jeden Strohhalm.
Kann man auch sehr nachvollziehen, ja. Definitiv. Ne? Und wie gesagt, das war eine sehr, 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 sehr kostenintensive Geschichte. Und da macht man sich natürlich Gedanken, wo kriegt man jetzt Geld für diese Behandlungsmethoden her?
Denn das ging auch über mehrere Jahre. Mhm. Also zunächst hieß es, man habe dann soweit den Krebs in den Griff gekriegt. Dann wurde eine neue Diagnose gestellt und diese Erkrankung zog sich also über viele Jahre hin. Und Alexandra hat immer neue alternative Methoden versucht, sich zu leisten. Und das hat dann das Ehepaar ab 1994 in immer größere finanzielle Probleme gestürzt. Alle Ersparnisse waren dann irgendwann verbraucht und Günther Kaufmann wollte natürlich trotzdem alles möglich machen und hat sich natürlich auch mit Alexandra zusammen Gedanken gemacht, wie sie jetzt diese weiteren Behandlungsangebote, die leider völlig abwegig waren, wie die dann irgendwie aber diese bezahlen könnten.
Ich glaube, die haben sich schon Gedanken gemacht. Man muss aber auch sagen, dass sich jetzt herausstellt, dass die Alexandra auch ziemlich manipulativ am Start war. Sie hat natürlich auch schon gesagt, irgendwie vielleicht auch durch ihre Art und auch vielleicht durch die große Liebe, die Günther zu ihr hegte, schon irgendwie zu sagen, ey, jetzt brauchen wir mal ein bisschen Geld hier irgendwie. Und ja, auf der Suche nach finanziellen Möglichkeiten sind Alexandra und auch Günther natürlich ganz schnell auf den Freund und Steuerberater Hartmut gekommen, der wohlhabend war und wo sie dann auch gesagt hat, da sprechen wir mal vor und schauen mal, ob der uns für diese Behandlungsmethoden Geld geben kann.
Ja, der Hartmut, der hatte wirklich eine Menge Geld und der hatte auch ein Grundstück benachbart zu dem Grundstück der Kaufmanns. Und weil es auch dieses freundschaftliche Vertrauensverhältnis gab, hat natürlich der Hartmut sich erstmal schnell überzeugen lassen, denn es ging ja schließlich darum, dass Alexandra wieder gesund werden sollte.
Mhm.
Allerdings hat Alexandra, die hat das auch später ausgesagt, sie hat durchaus überlegt, wie sie den Anreiz für den Hartmut, jetzt größere Geldsummen ihr dann auch zu geben, wie sie den erhöht. Und sie meinte,
du brauchst ja auch so eine Art Sicherheit quasi für ihn, ne?
Genau. Sie hat auch gesagt, dass sie den Eindruck hatte, Hartmut sei sehr gewinnorientiert und auch bereit gewesen, Risiken dafür in Kauf zu nehmen. Mhm. Sie hat sogar selber gesagt, sie habe eine gute Menschenkenntnis.
Okay.
Und das hat sie dann auch hier eingesetzt. Dann hat sie eine sehr seltsame Geschichte erfunden. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, wir sehen die Perspektive von Günther, der seine Alexandra liebt. Von Hartmut, der ein guter Freund des Ehepaars ist. Alexandra ist schwer krank. Natürlich, Günther und Hartmut wollen ihr helfen. Und Alexandra sagt, Leute, wir haben hier eine krasse Möglichkeit, sogar Geld zu verdienen. Mhm. Alexandra erfand einen Deal zwischen einem Bauunternehmer, der recht bekannt war zu der Zeit, und dem amerikanischen Popsänger Billy Idol.
Oh wow, jetzt wird's spannend. Also lasst euch auf der Zunge zergehen. Günther Kaufmann hat dieses Grundstück in Portugal. Ja, irgendwann kommt die Alexandra dazu. Jetzt heißt es, ein Berliner Bauunternehmer will auf diesem Grundstück eine Hotelanlage bauen. Und es gibt einen Deal zwischen diesem Bauunternehmer und dem Popsänger Billy Idol. Billy Idol, vielleicht habt ihr das Gesicht noch vor dem vor eurem geistigen Auge, dieser blonde, kurzgeschorene, geiler Typ, der eine Mundwinkel immer so nach oben gezogen, so kenne ich ihn eigentlich, Songs wie Eyes Without a Face, White Wedding und so fort. Also ein Kulttyp, aber ein riesiger Popstar, muss man wirklich sagen.
Und da muss man sagen, sie hat dann direkt hochgepokert. Und tatsächlich könnte man unterstellen, dass sie sich gedacht hat, okay, die Geschichte ist so krass, wer würde denn schon glauben, dass jemand sich so eine krasse Geschichte ausdenkt? Mhm. Also Alexandra war, wie wir auch im weiteren Verlauf sehen werden, eine unfassbar gute Lügnerin und Manipulatorin. Also das ist absolut nachweislich so. Und dann hat sie diese Story völlig selbstsicher den beiden Männern, also Günther und Hartmut, erzählt und hat gesagt, es ist halt so, das Grundstück ist was wert, man kann hier eine super Hotelanlage bauen und da gibt es halt diesen Investment-Deal. Könnte ja alles theoretisch so sein, auch wenn es jetzt natürlich interessant ist, dass sie so einen super Popstar wie den
Billy Idol hier. Also dazu fällt mir so ein, es gibt ja so, manche Leute sagen, es ist so schwer, irgendwie 10.000 Euro von der Bank zu kriegen, aber willst du 10 Millionen haben, dann öffnet dir manch einer Tür und Tor.
Ja, think big, ne?
Und ganz
das
genau.
Hat sie gemacht. Und natürlich, die Story war krass, aber die Männer haben ihr das geglaubt, weil sie eben extrem überzeugend war. Alexandra berichtet also, dass der Billy Idol diesen Deal gemacht habe. Vertraglich 70 Millionen Dollar hätte er zugesagt zu zahlen, zu investieren in dieses Hotelprojekt. Dann habe er es sich aber aus irgendwelchen Gründen spontan anders überlegt. Aber das könne er nicht einfach so machen, so davon zurücktreten.
Mhm. In Amerika jetzt, geht das so nicht.
Genau. Das war aber auch, muss man sagen, in einer Zeit, wo man auch Informationen nicht so leicht beschaffen konnte wie heutzutage. Also konnte Alexandra auch sehr viele Storys über die USA erzählen, weil das auch nicht ganz so einfach zu prüfen war, muss man tatsächlich im zeithistorischen Kontext so ein bisschen einordnen. Alexandra hat dann erzählt, dass es problemlos juristisch möglich sei, in den USA den Billy Idol in einen Schadensersatzprozess zu verwickeln und dann müsste er also diese krasse Summe eventuell wirklich diese 70 Millionen zahlen. Mhm. Und da gäbe es also, hätte sie sich juristisch informiert, wirklich gute Aussichten auf Erfolg. Und das ist natürlich eine Geldsumme an Gewinn, die sie jetzt hier in den Raum stellt, die auch für den Hartmut natürlich sehr verlockend klingt.
Ja, und wahrscheinlich, ich meine, der Typ ist Steuerberater gewesen. Also ich schätze mal, dass er sich zumindest so ein bisschen ausgekannt hat und es wahrscheinlich dann doch eine realistische Chance bestand, wenn das alles so gewesen wäre, da ein bisschen Knete zu machen.
Also es war jetzt zumindest aus der Perspektive von Hartmut nicht komplett unplausibel.
Mhm.
Und sie hat dann erklärt, dass sie halt eine gewisse Geldsumme braucht für diesen Rechtsstreit logischerweise, dass aber eben die Aussichten sehr gut seien und dass dann der Gewinn in einem Riesenverhältnis stünde zu dem quasi kleinen Investment im Verhältnis zu den 70 Millionen, das der Hartmut da tätigen müsse.
Aber es war ja trotzdem so eine Art Mischkalkulation, weil sie sagt, sie braucht ein bisschen Geld, um quasi diesen Rechtsstreit anzuschieben.
Mhm.
Aber sie hat ja trotzdem auch mit offenen Karten gespielt und gesagt, also ich bin erkrankt an Krebs und brauche da wahrscheinlich auch irgendwie Geld für diese alternativen Heilungs.
Genau. Sie hat das wirklich gemischt und Hartmut einerseits wollte er auch helfen und andererseits wollte er auch das Geld, das ihm in Aussicht gestellt wurde. Und das hat sie genau richtig eingeschätzt, dass also diese Mischung dieser beiden Motive hier ihn dazu veranlasst hat, tatsächlich sich dann auch auf eine größere Geldsumme einzulassen, die er dann eben ihr zur Verfügung stellte. Also offiziell stellte er die Geldsumme dem Ehepaar zur Verfügung, aber de facto ist das Geld dann immer zu Alexandra gewandert.
Genau, also davon hat Günther nie was gesehen. Und dieses Lügenkonstrukt wurde halt immer größer und immer aufwendiger und so weiter und so fort. Und Günther hat im Prinzip alles hingenommen und hat seiner Alexandra, wie gesagt, blind vertraut und hat gesagt, ey, wir machen das hier beide. Und die Alexandra, jetzt halte ich fest, die lebt in Wirklichkeit mit einem Geliebten zusammen. Und zwar dem Hans-Joachim, den sie 1998 in der Klinik kennengelernt hat, in Berlin und Wilhelmshaven, wo sie eigentlich behandelt wird. Und haben ein schönes Leben gelebt mit diesem Geld, was sie eigentlich für was anderes bekommen hat.
Genau, also Alexandra wusste sehr genau, wie sie mit welchen Personen in ihrem Leben umzugehen hatte, um maximal für sich das rauszuholen, was sie wollte. Sie hat es also geschafft, dass der Hartmut ihr zwischen 1998 und 2001 mindestens 850.000 D-Mark zur Verfügung gestellt hat insgesamt.
Genau, also Hartmut, nochmal zum Verständnis, Hartmut ist der Steuerberater.
Genau. Und ich meine, das ist eine ganz schön große Summe. Und sie musste noch nicht mal verstecken, dass sie das auch für ihren Lebensunterhalt ausgibt und auch für ihre Behandlung, weil das war ja auch transparent mit Hartmut so abgesprochen, der aber immer noch auf diese Millionen von Billy Idol hoffte.
Genau.
Und dann hat sie halt immer wieder dem Günther, ihrem Ehemann, erklärt, dass sie halt zu den Behandlungen fährt. Und sie hat sogar erwähnt, dass sie da so einen guten Freund habe.
Der ihr so helfe.
Und das war aber halt ihr Geliebter. Also eine sehr, sehr manipulative Frau. Das Lügenkonstrukt, das diese Frau aufgebaut hat, das ist wirklich sehr, sehr ausgeklügelt gewesen, muss man sagen. Sie brauchte ja dann auch eine Erklärung dafür, warum jetzt dieses Geld nicht kommt und gleichzeitig eine Erklärung dafür, warum sie immer weniger Zeit mit ihrem Mann verbrachte. Und dann hat sie das sehr, sehr kreativ begründet. Sie hat gesagt, also der Billy Idol, der habe jetzt mehrere Millionen Dollar auf ein Konto in der Schweiz überweisen müssen. Also so nach dem Motto, wir haben quasi schon gewonnen, super, aber das Geld ist jetzt noch nicht verfügbar, weil... Sie sagt, das US-Gericht hätte ihren Lebenswandel überprüft. Okay, klingt mega skurril, aber damals war es echt schwer für die betroffenen Männer, das zu prüfen. Und sie hat dann gesagt, weil ihr Mann, Zitat, einen zu unsoliden Lebenswandel führe, müsse sie für ein halbes Jahr unter strenger Beobachtung von ihm getrennt in den USA leben und dürfte nur einmal die Woche um Punkt 11 Uhr mit ihm telefonieren.
Aha.
Was für eine Geschichte, um zu begründen, warum sie keine Zeit mehr für ihren Mann hat und stattdessen halt die Kohle in Wirklichkeit mit ihrem Lover in Berlin durchbringt.
Genau.
Übrigens, zeitlich befinden wir uns hier im Jahr 1999.
Der Lover Hans-Joachim. Mhm. Und dieser Hans-Joachim, der war nicht ohne. Also im Prinzip war er schon mehrfach auffällig geworden. Also in der Jugend vielfältig kriminell, Trunkenheit am Steuer, Fahrerflucht, Erpressung, Betrug, Diebstahl, Hehlerei, Einbrüche, unerlaubter Waffenbesitz, Raub- und Gewaltdelikte hoch und runter. Wurde auch verurteilt und inhaftiert. Und sogar wegen Totschlag wurde er angeklagt, weil er einen Türsteher erschossen hat. Die Tat wurde als Notwehr gewertet und später hat er tatsächlich noch einen Rentner abgezogen und ihn um etwas mehr als 80.000 deutsche Mark betrogen. Und sowas nennt man dann, dass er eine dissoziale Persönlichkeitsstruktur aufgewiesen hat. Was ist das, Lydia?
Genau, das kann man also in den Unterlagen zu diesem ganzen Prozess nachlesen. Eine dissoziale Persönlichkeitsstruktur beschreibt einen Menschen, der halt wenig Mitgefühl und wenig Schuldgefühl hat, gleichzeitig aber extrem auf sich und seine Bedürfnisse fokussiert ist und dem es deswegen extrem leicht fällt, Regeln zu brechen und auch Schaden für andere Menschen in Kauf zu nehmen. Hauptsache, die eigenen Bedürfnisse werden befriedigt. Und dementsprechend bei ihm zeigt sich das darin, dass er halt je nachdem, was er gerade brauchte, entsprechende Delikte begangen hat und sich auch überhaupt nicht davon abschrecken ließ, wenn er zwischendurch bestraft wurde. Diese Menschen, die diese Persönlichkeitsstruktur haben, die lassen sich auch von negativen Konsequenzen eben nicht abschrecken. Man sieht also schon ziemlich deutlich diese Persönlichkeitsstruktur in seinem Fall hier.
Heftig. Die ganze Geschichte, die Alexandra jetzt den ganzen beteiligten Männern auftischte, wurde halt immer größer. Jetzt gibt es hier so eine, das muss ich leider vorlesen, das ist so abgefahren. Ja. Sie und Günther haben ja weiterhin beabsichtigt, das Grundstück in Portugal möglichst gewinnbringend zu verkaufen. Jetzt hat Alexandra tatsächlich behauptet, der ehemalige Staatschef der DDR hat das Grundstück jetzt gekauft, aber noch am selben Abend eine Fischvergiftung erlitten. Und deshalb hat er sich aber anders überlegt und nun mit der Mafia gedroht. Also, hallo?
Ja, man möchte nicht glauben, dass jemand diese Geschichte glaubt, nicht wahr? Ich habe aber tatsächlich schon einige Fälle auch in meinem Job gehabt, wo Menschen wirklich unglaubliche Lebenslügen aufgebaut haben. Und die erklären das eigentlich oft so, dass sie halt irgendwann klein anfangen und merken, ach super, das klappt. Und dann setzen sie noch einen drauf und noch einen und noch einen. Und irgendwann müssen auch die Geschichten immer krasser werden, damit sie halt nicht zusammenbrechen. Das führt halt dazu, dass aber früher oder später die Geschichte nicht mehr aufrechtzuerhalten ist, was auch hier dann später ein Problem wurde. Aber Alexandra war so selbstsicher. Die hat auch also teilweise zum Beispiel gesagt, dass sie der Meinung war, dass der Günther und der Hartmut, dass die halt so Saufkumpanen seien. Und so wie sie über die gesprochen hat, macht es auf mich den Eindruck, dass sie sich gedacht hat, die zwei sind voll naiv, die lassen sich von mir so um den Finger wickeln, ich kann ihnen alles erzählen. Und das hat sie echt hart durchgezogen. Und umgekehrt muss man ja sagen, beide hatten ja ein persönliches Vertrauensverhältnis zu ihr. Besonders der Günther, der wirklich zutiefst geglaubt hat, er kann dieser Frau jedes Wort glauben, immer. Aber auch der Hartmut, der halt dachte, das ist eine arme, aber nette Freundin, die schwer krank ist. Und da denkt man jetzt auch nicht direkt daran, dass eine Person in der Situation sich sowas hier ausdenkt, um luxuriös mit ihrem Lover in Berlin zu leben. Und dementsprechend haben die beiden, auch wenn die Geschichten krass klangen, immer gedacht, naja, aber könnte ja sein. So.
Genau.
Also emotional haben sie ihr vertraut.
Ja.
Und wenn Menschen emotional vertrauen, dann wird das kritische Denken automatisch runtergefahren. Das ist bei allen Menschen so. Und Alexandra hat es geschafft, dass die beiden sie mochten und ihr vertraut haben. Und auf dieser Grundlage haben sie die Geschichte nicht so wie wir bewertet, wo wir so sagen, boah, was ist das für eine Geschichte?
Als Außenstehender hätte man das schnell durchleuchtet.
Die haben halt empfunden, Alexandra mögen wir vertrauen der und das ist eine krasse Geschichte, aber wir sind auch alle gerade in einer krassen Situation und die Frau kämpft um ihr Leben und sie braucht dringend Geld und dann haben die sich das so zurecht rationalisiert, dass das schon alles irgendwie stimmen könnte.
Und um das wirklich alles zu zementieren, hat sie sogar ihren Mann Günther dazu überredet, einen Bekannten zu beauftragen, dass der dann nach Amerika fliegt, dort eine Postkarte einwirft, dass die dann im Prinzip in Deutschland ankommt und da quasi ein Beweisstück zu haben für den Steuerberater Hartmut. Ey, nee, das stimmt schon hier alles, was wir erzählen. Und wir sind hier gerade in Amerika und das hat alles irgendwie Hand und Fuß.
Das war dann später auch ein Thema, weil es ja hieß, ja, da hat ja der Günther Kaufmann tatsächlich etwas gemacht, was manipulativ war, weil er ja einen Bekannten von sich, allerdings auf Alexandras Geheiß, muss man echt so sagen, dann eben in die USA geschickt hat, um diese Postkarte eben dann auch abzuschicken und dann noch eine Eintrittskarte von einem Museum, um zu belegen, dass da auch zu dem Zeitpunkt wirklich die Alexandra vermeintlich sei. Aber der Günther Kaufmann hat das auf eine Art begründet, von der ich im Gesamtbild des Falls, und ich habe mir den jetzt wirklich extrem detailliert angeschaut, tatsächlich glaube, dass er das geglaubt hat. Alexandra hat nämlich ihm gesagt, ey, Günther, der Hartmut, der misstraut mir. Okay, ist auch eine krasse Situation und so, ne? Aber ich brauche ja weiter das Geld für die Behandlung und ich muss jetzt auch diesen Prozess gewinnen. Und sie hat halt erklärt, dass das US-Gericht sie jetzt total überwachen würde. In Anknüpfung an diese Story, ja, die wollen unseren Lebenswandel prüfen, ob wir das Geld auch wirklich verdienen. So, das macht also in dem Konstrukt irgendwie Sinn. Und sie hat halt gesagt, ja, ich kann halt nicht nach Deutschland schreiben, das ist mir verboten. Aber das glaubt der Hartmut mir halt nicht. Und dann hat sie halt zu Günther Kaufmann gesagt, ey Günther, wir machen das, dann ist der Hartmut beruhigt, dann haben wir auch in 0,0 das Geld, dann kriegt der Hartmut seine Kohle und alles wird gut. Das ist nur eine kleine Notlüge, so hat sie ihm das im Prinzip verkauft. Er hat wirklich geglaubt, alles wird gut, das ist eine kleine Notlüge, aber am Ende kriegt Hartmut seine Kohle, Alexandra wird gerettet und das Leben wird wieder schön sein. Ich glaube, der hat das zutiefst geglaubt.
Also sehr, sehr naiv und gutgläubig, muss man tatsächlich sagen. Und Alexander hat da teilweise dann auch Briefe gefälscht und so weiter und so fort. Also das wirklich, wie du gerade gesagt hast, das US-Gericht das alles überprüft. Und daher dann natürlich auch der wirklich gutgläubige Günther dann zu seinem Freund und Steuerberater gezogen ist, weil er gesagt hat, hier, ich lebe hier im seriösen Umfeld und ich bin in der Lage, das alles irgendwie zu beweisen und zu darzulegen. Und also das war schon echt abstrus. Und Hartmut, der Steuerberater, zweifelte aber immer mehr an der Glaubwürdigkeit Alexandras und war sich dann auch nicht mehr so sicher, wie das weitergeht.
Genau. Der hat also irgendwann tatsächlich so den Punkt erreicht, wo er sich nicht mehr hinhalten lassen wollte. Und im Unterschied zu Günther wurde er dann immer skeptischer. Und Alexandra hat zwar immer weiter krasse Lügen eben aufgetischt und irgendwelche Unterlagen gefälscht, aber letztendlich hat sie gemerkt, dass der Hartmut sich jetzt von all dem so nicht abspeisen lässt. Und es war ganz klar, dass Hartmut jetzt irgendwann an den Punkt kommen würde zu sagen, ey Leute, ich will die Kohle jetzt haben und ihr könnt mich hier nicht immer hinhalten. Und ich glaube, Alexandra wurde bewusst, das Lügengebäude wird einstürzen. Die Frage ist nicht ob, sondern nur wann. Die Sache mit der Postkarte war im Februar 2000 und dann ging es halt immer hin und her mit Alexandras vermeintlichen Belegen, dass das alles stimmen würde und Hartmuts immer größer werdender Skepsis und seinen immer konkreteren Nachfragen und Prüfungen des Sachverhalts und das eskalierte immer weiter. Dann hat Günther Kaufmann vorübergehend aber noch bei Hartmut eben gelebt, weil die Alexandra ja eben behauptet hat, das sei auch nötig, angeblich wegen der US-Behörden und damit hat sie sich ja schlicht und ergreifend ihres Mannes entledigt, um halt ja, Zeit mit ihrem Lover zu verbringen und das Geld auszugeben. Und dann ist das alles im Januar 2001 an den Punkt gekommen, an dem Hartmut wirklich genug hatte. Und er hat sich dann gesagt, okay, ich werde mich jetzt nicht noch ein Jahr oder so hinhalten lassen mit diesen ganzen merkwürdigen Storys und das ist alles ganz seltsam. Und er hat dann den angeblichen Anwalt von Alexandra angeschrieben, den es gar nicht gab, um sich über den Stand des Gerichtsprozesses zu informieren. Und parallel dazu hat er jetzt ganz klar eine Forderung gestellt, nämlich an das Ehepaar Kaufmann. Die sollten eine Zusatzvereinbarung jetzt ihm unterschreiben, die auch wirklich in Deutschland rechtsgültig gewesen wäre. Und dann hat er gesagt, so, er will jetzt mal doch irgendwie eine Sicherheit haben für seine Kohle. Und er forderte, sollten die Kaufmanns ihn nicht wie erwartet durch diese Prozesssumme dann am Ende auszahlen können, dann müssten sie ihre Immobilie verkaufen, zeitnah, und ihn ausbezahlen. Und für Günther Kaufmann war das krass, weil diese Immobilie war das Letzte, was er noch hatte. Der hatte alles andere für Alexandra ausgegeben. Und es war das letzte bisschen, was ihm noch gehörte. Und er wollte nicht auch noch das verlieren. Das war für ihn echt krass so. Und Alexandra hat dann darüber mit ihm einen Konflikt entwickelt. Weil sie wollte Günther drängen, dass er das unterschreibt. Und der Günther wollte aber nicht, dass es so weit kommt. Und dann gab es halt immer mehr Kommunikation. Und sie merkte, okay, ich komme hier nicht weiter. Die Nummer stürzt jetzt hier gerade ein. Und dann hat nämlich der Hartmut in dieser Situation eben den Günther persönlich sprechen wollen. Günther Kaufmann hat später gesagt, dass er noch immer geglaubt hat, dass die Alexandra nicht lügt. Und dass er immer noch geglaubt hat, das Geld kommt und das ist alles irgendwie nur eine blöde Situation. Und dass er sie sogar verteidigt hat noch vor dem Freund und gesagt hat, das wird alles gut. Aber er merkte schon, das ist eine sehr schwierige Situation.
Genau, und jetzt versucht natürlich der Hartmut irgendwie als Freund natürlich, aber auch als Businesspartner gesagt, Günther, jetzt müssen wir mal reden, ne, um wirklich zu durchleuchten, was ist da und was hat er da für Möglichkeiten und wie viel weiß Günther eigentlich?
Ja, der Hartmut hat dann am 1. Februar mit Günther telefoniert und wollte nun endlich persönlich eine Aussprache mit ihm. Und das hat natürlich Günther seiner Frau erzählt, weil Günther alles Alexandra erzählt hat und ihn das natürlich alles total belastete. Und jetzt hatten sich die beiden Männer darauf geeinigt, dass Günther Kaufmann um 11 Uhr am nächsten Tag die Kanzlei von Hartmut aufsucht und dass die sich dann mal zusammensetzen und mal ganz in Ruhe das Gesamtbild besprechen. Und sehr wahrscheinlich war Alexandra klar, dass der Hartmut es schaffen würde, vielleicht sogar Günther davon zu überzeugen, dass das alles ein Riesenfake ist. Nun sollte also am 2. Februar das klärende Gespräch zwischen Hartmut und Günther stattfinden und Alexandra war klar, dass das dann dazu führen könnte, dass sie mit ihren Lügen jetzt nun gar nicht mehr weiterkommen
würde. Sie muss handeln.
Ja, und nun hat sie in dieser Situation ihren in der kriminellen Szene Berlins gut vernetzten Liebespartner gefragt, ob er jetzt schnell handeln könnte. Man muss dazu sagen, dass sich später herausstellte, dass Alexandra bereits im Sommer 2000 mit ihrem Geliebten, dem Hans Joachim, und zwei kriminellen Freunden von ihm, nämlich Heinz K. und Wolfgang N., bereits so einen Plan geschmiedet hatte, man könnte ja mal bei Hartmut einbrechen. Die wollten das ursprünglich machen, während der Hartmut im Urlaub gewesen wäre. Und dann hatte die Alexandra gesagt, ja, da gibt es viel Kohle zu holen. Das könnt ihr dann schön mitnehmen für euch. Da ist ein Safe mit ganz viel Geld. Und dann könnt ihr mir aber nebenbei alle belastenden Indizien und Beweise gegen mich bitte mitklauen. Und dann wäre die Sache safe, weil dann könnte ja der Steuerberater auch nichts mehr beweisen. So schien also die Idee zu sein. Jetzt, wo sich die Lage aber akut im Februar 2001 zuspitzte, hat Alexandra zu ihrem Geliebten gesagt, wir müssen jetzt handeln, wir können das jetzt nicht aufschieben.
Und dann auch eher als so eine kleine Drohung quasi, ne? Dass man dann sagt, hier pass mal auf, wenn du jetzt hier irgendwie mal ein bisschen Geld rüber wachsen lässt oder auf das Geld verzichtest, dann wird es heftig. Also im Prinzip war es eine Drohgebärde, die da geplant war.
Also sie hatten vor, ihn zu überwältigen. Dementsprechend hatten sie sich auch dann maskiert, wie wir später sehen werden. Und sie wollten also erstmal alle Beweise klauen und dann natürlich Geld, damit eben diejenigen, die das durchführen, auch entsprechend ihre kriminelle Entlohnung bekommen dadurch. Und die hätten ihn dann eingeschüchtert. Und dann war der Plan von Alexandra, dass entsprechend also ohne Belege und verängstigt der Hartmut dann einfach nichts sagen würde und dann die Sache dadurch gelöst wäre. Das war so ihre Hoffnung. Ja, und jetzt hat sich der Hans-Joachim mit Heinz und Wolfgang also sehr kurzfristig während also des Schneegestöbers an diesem Tag nachmittags ins Auto gesetzt und ist mit denen nach München gefahren, weil die wussten, wir müssen das jetzt durchziehen, sofort. Und dann sind die also zu dem Haus gefahren, mussten das noch finden. Man muss sich vorstellen, das war in einer Zeit vor Google Maps. Sucht sich dieses Trio erstmal eine Tankstelle in München, um einen Stadtplan zu erwerben, weil sie den Weg zu diesem besagten Haus erstmal irgendwie finden müssen. Dann sind die also dahin gefahren und haben dann erstmal gewartet, ihr Auto da um die Ecke abgestellt, ein bisschen ausgespäht und gesehen, dass jetzt Hartmut mit seinem Auto nach Hause kam, abends. Es war ungefähr 8 Uhr, es war dunkel, kalt, Schnee lag. Während jetzt Hartmut nach Hause kam und nichts Böses ahnte, haben die drei dann ihre Masken angezogen, was auch darauf hinweist, dass sie also ursprünglich geplant haben, ihn zu verängstigen. Genau. Er sollte sie aber nicht erkennen. Dann haben sie sich auch Handschuhe angezogen und eben Klebebänder mitgenommen, weil sie damit ihn fesseln wollten, um ihn eben zu verängstigen. Und dann klingelten sie ungefähr 7:45 an seiner Haustür. Und Hartmut öffnet ganz ahnungslos und wird sofort von den dreien überwältigt. Der stärkste von den dreien, der ist reingerannt und hat Hartmut erstmal umgenockt, ist mit ihm zusammen auf den Boden gefallen. Hartmut hat sich heftig gewehrt, es kam zu einem Gerangel. Dann haben also die drei Täter es irgendwie trotz der heftigen Gegenwehr geschafft, Hartmut in sein Wohnzimmer zu schleppen. Dort wollten sie ihn eigentlich an einen Stuhl fesseln. Aber Hartmut wehrte sich weiter und die drei haben immer mehr Gewalt ausgeübt. Und letztendlich hat dann Hartmut auf dem Boden gelegen. Und der Heinz K., der auch als ein sehr schwer gebauter Mann bezeichnet wurde, hat sich dann auf seinen Rücken gekniet. Das wurde später wichtig, denn Heinz K. wollte im Prinzip, dass Hartmut aufhört, sich zu wehren und versucht, die Kontrolle über die Situation zu erlangen. Aber offenbar hat er dabei bereits angefangen, einen Erstickungsvorgang auszulösen, den er selbst offenkundig in dem dynamischen Geschehen aber nicht richtig eingeordnet hat. Die beiden Komplizen haben dann die Hände und die Fußgelenke des Opfers gefesselt und weil sie nicht wollten, dass er schrie, haben sie ihm dann auch Klebeband um den Kopf gebunden.
Ja.
Und zwar um den Mund.
Genau.
Logischerweise.
Ja.
So, die Kombination aus dem Knien des schweren Täters auf dem Rücken des Opfers kombiniert mit eben dem Klebeband um den Mund hat dazu geführt, dass der Hartmut erstickt ist, während die drei Täter relativ hektisch durchs Haus rannten und versuchten, alles zu finden. Einerseits die Dokumente, die Alexandra wollte, aber besonders für sich natürlich auch das Geld.
Genau, da gab es aber, glaube ich, in dem Haus nicht so viel. Also ein bisschen Schmuck, ein bisschen Sammlermünzen, 600 D-Mark Bargeld. Das war relativ bescheiden. Und die sahen natürlich, als der Hartmut dann da erstickt lag, haben sie gesagt, oh Mann, Scheiße, der ist tot. Lass uns schnell abhauen hier.
Ja, das haben die auch wörtlich so gesagt.
Genau.
Scheiße, der ist tot. Also besonders die beiden Täter Heinz und Wolfgang, die waren also echt geschockt und haben natürlich verstanden, dass sie jetzt in einer ganz anderen Situation sind mit einem Tötungsdelikt. Während also die beiden Komplizen Heinz und Wolfgang das Haus verlassen, hat sich der Hans-Joachim überlegt, dass die Situation dadurch, dass es jetzt ein Tötungsdelikt ist, in dem ermittelt werden wird, ganz anders aussieht als vorher. Und dann hat er ziemlich kühl offensichtlich die Entscheidung getroffen, noch den Tatort zu verändern. Der hat dann die Fesseln gelöst, die Hose des Opfers heruntergezogen, weil er versucht hat, auf ein sexuelles Motiv anzuspielen, um also von den eigentlichen Motiven abzulenken.
Genau, hat noch diverse Spuren verwischt.
Genau, also ziemlich Profi-Verbrechermäßig möchte ich es nennen, wusste der so ein bisschen, worauf er achten muss und hat gehofft, dass er damit also für genug Verwirrung sorgt.
Da liegt nun der tote Hartmut, der Freund und Steuerberater von Günther Kaufmann. Warum erzählen wir euch das alles? Günther Kaufmann weiß natürlich von all dem nichts.
Ja, und der Günther Kaufmann geht völlig ahnungslos am nächsten Tag um 11 Uhr wie vereinbart in die Kanzlei und wundert sich, dass sein Freund noch gar nicht zur Arbeit gekommen ist. Der war nämlich ein ganz zuverlässiger und das war ganz komisch. Der hat sich auch gar nicht abgemeldet bei den Sekretärinnen. Die wundern sich auch schon, was los ist. Und dann hat der Günther Kaufmann aber gedacht, na gut, vielleicht ist er krank geworden oder hat eine Panne, keine Ahnung.
Ich glaube aber sogar, dass die Sekretärin, wenn ich mich noch recht erinnere, den Günther sogar gebeten hat, schau doch mal bitte vorbei,
ja,
ne, bei dem Hartmut privat, ob der okay ist.
Genau, das hat die Sekretärin nachmittags getan, weil die nämlich gesagt hat, also selbst wenn er krank wäre, der wird ja wenigstens mal anrufen, jetzt ist schon nachmittags, der ist immer noch nicht auf der Arbeit, das hat er noch nie gemacht. Und weil sie halt wusste, dass Günther Kaufmann da auch schon mal gewohnt hat und auch im Notfall nachschauen kann, hat er gesagt, check mal bitte, ob dem irgendwas passiert ist. Und entsprechend ist Günther Kaufmann dann am späten Nachmittag dieses Tages gegen 17.30 Uhr am Wohnhaus seines Freundes angekommen und wunderte sich direkt darüber, dass in der Küche und im Keller des Hauses Licht brannte.
Da stimmt irgendwas nicht.
Genau. Hartmut war ein ganz sparsamer Typ und der hat immer darauf geachtet, dass nur da Licht brennt, wo die Person sich auch aufhält. Das kenne ich noch aus meiner Kindheit. Hat meine Oma genauso gemacht und ist bei mir auch noch ganz tief drin. Wenn man das einmal drin hat, dann behält man das bei. Günther Kaufmann hat sofort gesagt, der Hartmut hätte nie in der Küche und im Keller des Hauses das Licht brennen lassen. Er ist also direkt zur Nachbarin, um die Polizei zu rufen. Erst kam aber die Feuerwehr und gemeinsam sind sie dann mit Hilfe des Notfallschlüssels, der bei der Nachbarin deponiert war, in das Haus rein. Und nun sah also Günther Kaufmann ganz entsetzt seinen toten Freund im Wohnzimmer liegen.
So, nun kommt natürlich da die Polizei vor Ort und der wirklich sehr renommierte Mordermittler Josef Wilfling hat dann mit Kaufmann als Zeugen gesprochen und sagt so, ah Moment, Sie kenne ich doch aus dem Fernsehen. Also im Prinzip auch die Situation, oh Moment, ein prominenter Mensch. Und da hat sich erstmal so ein harmloses, normales Gespräch entwickelt, aber da merkt man auch schon, das ist kein normaler Fall.
Ja, also auf jeden Fall war schon mal klar, hier ist eine prominente Person beteiligt. Da könnte natürlich auch ein erhöhtes Medieninteresse vielleicht aufkommen. Das ist natürlich etwas, was dann auch der Herr Wilfling später sagte, dass er das auch im Hinterkopf hatte. Aber trotzdem hat er betont, dass für ihn jetzt erstmal der Günther Kaufmann ein normaler Zeuge war.
Er war erstmal normaler Zeuge und hat sehr, sehr offen gesprochen, war wie gesagt sehr, sehr redselig, hat natürlich auch seine Kinder angerufen, hat gesagt, oh mein Gott, und der Hartmut ist tot und so weiter, war wirklich aufgelöst sehr, sehr schockiert. Und am nächsten Tag ist dann Günther Kaufmann auch sofort schon zur Polizeiwache, um wahrscheinlich erstmal seine Aussage zu machen, aber um natürlich auch seine Dienste anzubieten und zu sagen, ey, ich stehe hier parat, wenn ihr was braucht, ich bin am Start, aber war natürlich auch interessiert, ob in dem Fall schon irgendwas Neues sich getan hat und ob die schon irgendwelche neuen Erkenntnisse haben.
Genau, also wenn man sich jetzt die ganze Geschichte aus der Perspektive von Günther Kaufmann vorstellt, der ja wirklich absolut keine Ahnung hat, warum sollte irgendjemand seinen Freund umbringen? Und der natürlich auch irgendwie verängstigt ist und auch total mitgenommen ist. Und er wollte natürlich wissen, wer hat das getan und warum. Und deswegen und auch, weil er eben ein sehr kontaktfreudiger Typ war. Das haben alle Menschen gesagt, die ihn kannten. Der ist also immer auf Leute zu und hat direkt mit denen so freundschaftlich geredet. Hat er nach dem ersten Kennenlernen sozusagen direkt gedacht, er sei mit den Ermittlern auf so einer quasi freundschaftlichen
ganz
Ebene.
Ganz anderen Basis irgendwie, ne?
Ja.
Genau, ja.
Und er hatte aus seiner Sicht ja auch überhaupt nichts zu verbergen. Er hatte ein völlig reines Gewissen und deswegen hat er auch gesagt, wenn ich irgendwie helfen kann bei der Aufklärung des Falls, sagt mir Bescheid und ich möchte natürlich auch wissen, ob ihr was habt, denn ich möchte ja auch wissen, wer ist dafür verantwortlich. Das war dann aber aus Sicht der Ermittler sehr auffällig. Also der Herr Wilfing hat das auch gesagt, dass er so dachte, warum kommt er jetzt ständig vorbei und warum will der immer so ganz viel erzählen und warum fragt er immer nach dem Stand der Ermittlungen, also Perspektive des Ermittlers. Der Mann ist irgendwie so ein bisschen überbordend in seiner Kommunikation und drängt sich so ein bisschen auf, will der uns aushorchen und manipulieren. Während aus Perspektive von Günther Kaufmann sich das so darstellt, dass er sagt, boah, ich will wissen, wer meinen Freund hier getötet hat und warum. Und die sind doch total nett zu mir und dann komme ich doch vorbei und rede mit denen. Ich habe ja gar nichts zu verbergen. Also beide Perspektiven waren enorm unterschiedlich.
Er war Schauspieler. Er war sehr sympathisch Schauspieler. Aber da auch nochmal, wenn man auch Werner Fassbinder-Filme, also wenn man das sieht, wie er spielt und sowas. Also du hast auch in ganz vielen Interviews, die wir jetzt hier zuvor zur Bereitung gesehen haben, er ist halt immer große Gesten, Mimik am Start, immer dieses ich rede und die, also so sehr, sehr in seiner Rolle immer drin. Und das hat er wahrscheinlich hier auch getan und da so ein bisschen im Prinzip über die Stränge geschlagen.
Das hatte aber auch mit seiner Persönlichkeit zu tun. Denn später im Rahmen seiner Gerichtsverhandlungen wurde auch seine Persönlichkeit dann eingeschätzt.
Mhm.
Und da möchte ich mal zitieren. Also er wird da als jemand beschrieben, der sich als hilfsbereiter, gutmütiger, liebenswerter und etwas naiv vertrauensseliger Mensch präsentiere. Und er verdränge gerne Probleme oder schwierige Situationen. In Konfliktsituationen wirke er unsicher, geradezu ratlos.
Hm. Und wie kommt es jetzt eigentlich zu einer Gerichtsverhandlung? Weil die Tat wurde ja von jemandem anderen begangen. Günter Kaufmann ruft die Polizei, geht mit der als erstes eintreffenden Feuerwehr ins Haus, sieht dort seinen Freund tot und ist dann extremst offen gegenüber der eintreffenden Polizei. Und jetzt passiert Folgendes. Die Polizei macht natürlich auch ihre Hausaufgaben, buddelt rum und findet jetzt natürlich heraus, dass das Ehepaar Kaufmann beim Steuerberater hohe Schulden gehabt hatte. Und jeder gute Fall braucht ein Motiv. Hier ist das Motiv.
Mhm. Zusätzlich hatte ja Günter Kaufmann auch eine Zeit lang in dem Haus gewohnt. Also er verhält sich irgendwie komisch und mischt sich vermeintlich in die Ermittlungen ein. Zumindest war das die Interpretation der Polizei seines Verhaltens. Und hat dann dieses Motiv und dann sind da auch noch DNA-Spuren von ihm. Das Gesamtbild hat dann immer mehr bei der Polizei den Eindruck erweckt, dass er der Täter sei.
Genau. Also er wird vom Zeugen quasi zum Verdächtigten.
Genau.
Und hier wird er dann quasi wirklich auch nochmal, als es dann soweit ist, von der Polizei gebeten, nochmal vorzusprechen. Und hier wird ihm wortwörtlich Folgendes gesagt von dem Hauptermittler. Herr Kaufmann, ich bin überzeugt, dass Sie der Täter sind. Alles deutet auf Sie als Täter hin. Zitat.
Ja, also jetzt war Günter Kaufmann total geschockt, weil der ja sich keiner Schuld bewusst war und es gar nicht fassen konnte, dass man jetzt auch noch ihn so konfrontiert, wo er ja denkt, wieso, Moment, die müssen doch den echten Täter jetzt finden und was habe ich denn damit zu tun? Der war also völlig fertig natürlich. Und ihm wurde jetzt hier sehr deutlich gemacht, dass er keine Aussicht darauf habe, diese Situation nochmal als freier Mann zu verlassen.
Wow, heftig.
Ich habe mir alle Informationen dazu angeschaut und für mich stellt sich das so dar, dass hier eine sogenannte geständnisorientierte Vernehmungstechnik genutzt wurde.
Das ist sehr elegant ausgedrückt, ja.
Genau. Das ist tatsächlich das Wort für das Vorgehen, was ich doch hier in diesem Fall meine, recht deutlich zu erkennen. Und ganz wichtig ist hier zu betonen, aus moderner Wissenschaftssicht erhöht genau so eine Vernehmungstechnik die Wahrscheinlichkeit für ein falsches Geständnis okay. deutlich.
Das wird ja in heutigen Polizeiausbildungen und sowas, wird das ja überhaupt nicht mehr gemacht und auch explizit davor gewarnt,
genau.
sowas anzuwenden.
Es wird wirklich genau dieses Vorgehen thematisiert im Sinne von so nicht.
Mhm. Also ist ja wie so eine Hexenverfolgung früher gewesen, ne? Dass man dann im Prinzip gesagt hat, lange genug, pass mal auf, die hat lange schwarze Haare und da ist irgendwas Lustiges passiert bei ihr im Dings, also ist es eine Hexe. Und dann prügelt man so lange drauf ein, bis dann die Hexe sagt, ja, ich bin eine Hexe.
Also das Problem war tatsächlich, dass hier ausgehend von der absolut unerschütterlichen Überzeugung offenbar, dass das jetzt der Täter sei. Und schon das ist ein Problem, weil heute darauf hingewiesen wird, dass immer Alternativhypothesen berücksichtigt werden müssen und dass eine solche krasse Fokussierung auf ihn als potenziellen Täter bereits eben die weitere Arbeit hier eher in eine negative Richtung gelenkt hat. Also das ist etwas, wo man heute weiß, schon das ist eine potenzielle Fehlerquelle, wenn man sich nur auf diese eine Hypothese festlegt, wie es hier offenbar der Fall war. Und dann hat man Günter Kaufmann 5,5 Stunden
wow.
befragt. Und der ist da ja reinspaziert und dachte, er ist einfach nur ein Zeuge.
Wir plaudern mal wieder.
Ja, und dann so bam, ja, 5,5 Stunden wird ihm gesagt, dass er nicht mehr als freier Mann aus der Nummer rauskommt. Der
Heftig.
Ist natürlich
Und er hat ja immer noch dann gesagt, pass mal auf, ich bin unschuldig. Ich war betrunken in meinem Hotelzimmer, leider kein Alibi, aber ich bin unschuldig. Aber irgendwann ist er gekippt.
Und das ist halt auch so eine Sache, eine Person dann so intensiv dann auch zu befragen über so einen langen Zeitraum, das hat ihn auch psychisch natürlich immer mehr geschwächt. Diese Mischung aus dem krassen psychologischen Druck und eben der Tatsache, dass er über all die Stunden halt einfach nicht mehr konnte. Man muss sich mal vorstellen, jemand spricht 5,5 Stunden auf dich ein, sie kommen aus der Nummer nicht raus, sie sind schuldig, immer und immer wieder. Das ist zermürbend und genau das darf man so nicht tun.
Heftig.
Wissen wir heute?
Ja.
Wurde in dem Fall offenbar aber so durchgezogen. Und ich möchte hier ein paar Zitate erwähnen, um wirklich zu verdeutlichen, dass auch der Herr Wilfing selber der auch nicht abgestritten hat, ja, so vorgegangen zu sein, ja, der Mordermittler. So. Er hat nämlich dann, als der Günther Kaufmann ja immer und immer wieder gesagt hat, nein, er war es nicht, und der Herr Wilfing immer wieder sagte, dass man aber sicher sei, dass er es sei, das hat er ja auch ganz unverblümt so geäußert, dann hat er gesagt, er habe dem Herr Kaufmann eine goldene Brücke gebaut, so hat er es genannt. Und
also im Prinzip, gib was zu oder sag, dass du es bist, und wir gucken, was wir mit der Strafe machen.
Genau. Mhm. So. Er hat dann dem Herr Kaufmann gesagt, es sei vielleicht ja ein Erstickungstod im Laufe eines Kampfs. Er habe das ja vielleicht gar nicht gewollt. Er hat ihm also eine Hypothese angeboten für ein gewünschtes Geständnis.
Mhm. Wow.
Das, was er hier gemacht hat, das nennt man in der Fachsprache Minimierungstechnik. Und bei dieser sogenannten Minimierungstechnik wird die vernehmende Person halt erstmal so ein Verständnis für eine Tat signalisieren und wird dann auch Rechtfertigungen anbieten, explizit für diese Tat. Und dabei wird dann dem Verdächtigen dann verdeutlicht, dass das Geständnis die beste Möglichkeit wäre, seine Situation zu verbessern.
Hm, also, das ist die beste Option in dem Fall. Und der Mordermittler hat aber Kaufmanns Reaktion dann so wörtlich wiedergegeben, dann hat er überlegt, also Kaufmann, dann hat er den Satz gesagt, ich kann doch nicht etwas zugeben, was ich nicht getan habe.
Ja, und es ist auch interessant, weil dann Günther Kaufmann später in einem Interview auch beschrieben hat, wie krass das dann war, weil er ist ja immer noch dabei geblieben. Auch wenn jetzt der Ermittler ihm quasi sagt, hier, vielleicht wolltest du es gar nicht und vielleicht ist das ja dann gar nicht so schlimm. Trotzdem blieb er natürlich dabei, dass er unschuldig ist, weil er ja wusste, er ist unschuldig. Aber Kaufmann hat dann gesagt, er sagt, so kommen wir nicht weiter. Also wenn du so weitermachst, dann wird es ganz eng für dich. Weißt du, wir können auch Mord draus machen. Dann gibt es lebenslänglich.
Das ist jetzt quasi der Counterpart zu dem, was du gerade gesagt hast, zur Minimierungstechnik. Das ist jetzt die sogenannte Maximierungstechnik.
Genau. Und diese Maximierungstechnik, bei dieser Technik betont die vernehmende Person, dass die Tat extrem schwerwiegend war und dass die auch so juristisch gewertet werden könnte. Und das würde natürlich schwerwiegende juristische Folgen haben, also eine sehr schwerwiegende Strafe. Und dann wird in diesem Kontext der Person, mit der gesprochen wird, gesagt, dass nur ein Geständnis den Schaden für sie selber noch irgendwie begrenzen kann.
Heftig.
Und das hat der Kaufmann dann auch beschrieben, dass er nämlich gesagt hat, der hat zu mir gesagt, Kaufmann, hat er gesagt, pass auf, wir können zwei Dinge machen. Entweder gibst du es zu und hilfst uns, dann helfen wir dir. Dann trinken wir in 5 Jahren ein Bier.
Genauso kenne ich das aus fast jedem amerikanischen Krimi, wo dann irgendwer da auf der Anklagebank oder irgendwie im Verhörzimmer sitzt und sagt, pass mal auf. Aber wenn du uns jetzt hilfst, dann schauen wir mal.
Und man muss dazu sagen, dass diese Minimierungs- und Maximierungstechniken in den heutigen Lehrbüchern als tun sie das bloß nicht beschrieben werden. Weil man genau weiß, dass die eben gerade in Kombination eingesetzt, wie ich es in diesem Fall so auch sehe, eben wirklich nachweislich die Wahrscheinlichkeit für falsche Geständnisse erhöhen.
Und der Kaufmann hat halt die Wirkung dieser Verhörmethode halt vollkommen eindrücklich mit diesen Worten beschrieben. Wenn Sie ihm die Wahrheit sagen und Sie wissen das, dass Sie die Wahrheit sagen und Sie merken, dass der Ihnen nicht glaubt, weil er von etwas anderem überzeugt ist, dann ist das ein Druck. Was sollen Sie dann tun?
Genau, wenn wir uns jetzt hineinversetzen in diese Situation, 5,5 Stunden, wird ihm halt gesagt, entweder er wird das Gefängnis vielleicht nicht mehr lebend verlassen. Also da soll wohl auch der Satz gefallen sein, mit den Füßen voran, hat er gesagt, wird man sie raustragen. Also ihm wird gesagt, entweder sie bleiben dabei, sie sind unschuldig und sie werden wahrscheinlich nie wieder lebend aus dem Gefängnis rauskommen. Oder sie gestehen jetzt und dann können sie vielleicht in 5 Jahren schon wieder raus sein.
Das ist heftig, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, ich meine, wenn man Günther Kaufmann so gesehen hat, das war ja auch ein stattlicher Mann und wie gesagt, sympathisch schien auch irgendwie alle Sinn beieinander zu haben, aber wenn sogar so ein Mannsbild quasi bei so einer Verhörmethode einknickt, das ist schon heftig.
Ich denke, man muss sich hier wirklich vorstellen, in dieser Situation zu sein. Also wirklich psychisch unter diesem Druck, nach so vielen Stunden erschöpft, verängstigt und immer weiter unter Druck gesetzt. Und er hat dann eben nur noch diese zwei Optionen gesehen. Er hat gesagt, für ihn war dann klar, entweder wird er im Gefängnis sitzen, bis er stirbt, oder er muss jetzt der Polizei das geben, was sie wollen, weil er nur noch darum gekämpft hat, ab dem Punkt den Schaden zu begrenzen.
Heftig. Und ich fasse nochmal zusammen. Günter Kaufmann wusste ja von all dem gar nichts, dass seine Frau das alles initiiert hat. Ne? Also der wusste davon nicht. Also im Prinzip steht er da nur ganz alleine jetzt, ist quasi jetzt der Verdächtige und komplett allein auf weiter Flur. Ja. Und weiß auch noch nicht mal, dass er jetzt quasi jetzt ein Geständnis ablegen wird. Und hier gibt es ja diesen berühmten Satz, der sogar in allen Akten steht.
Sie kriegen jetzt ein Geständnis von einem, der es nicht war.
Das stand überall offiziell drin und da quasi nochmal zementiert für alle Zeiten.
Und ich stelle mir jetzt halt vor, dass der Ermittler, dass der zu dem Zeitpunkt mit seinem Wissen geglaubt hat, dass er wirklich einen schuldigen Mann zu einem Geständnis gebracht hat. Also ich glaube wirklich, dass der Herr Wilfing davon absolut überzeugt war, das Richtige zu tun. Aber wenn wir die wissenschaftlichen Erkenntnisse auf das anwenden, was hier beschrieben ist, wie das Ganze abgelaufen ist, dann kann man sagen, aus wissenschaftlicher Sicht war dieses Vorgehen falsch. Und wir wissen, dass genau so ein Vorgehen eben falsche Geständnisse wahrscheinlicher macht. Und es ist gerade mit der Persönlichkeit von Günter Kaufmann und der Situation, in der er sich hier befand, absolut plausibel, dass er dann zu diesem Zeitpunkt dieses falsche Geständnis abgelegt hat.
So, und dieses Geständnis von einem, der es nicht war, wohlgemerkt, mit der dazugehörigen Rechtslage hat dann dazu geführt, dass Günter Kaufmann verurteilt wurde. Und zwar wegen versuchter räuberischer Erpressung mit Todesfolgen zu saftigen 15 Jahren Haft. Und Günter Kaufmann hat das aber mathematisch quasi so für sich dargestellt, hat gesagt, hat immer noch besser als lebenslang. Weil wenn ich mich gut führe, dann bin ich hier 10 Jahre drin und darf dann nach 5 Jahren, wie er es so genannt hat, spazieren gehen.
Genau, und weil er die ganze Zeit eben vor Augen hatte, dass ihm ursprünglich angedroht wurde, er würde niemals wieder lebend rauskommen, hat er in der Situation versucht, sich darauf zu konzentrieren, dass es irgendwann einmal eben doch wieder die Freiheit geben würde für ihn. Darauf hat er sich versucht zu konzentrieren. Und es ist auch irgendwie sehr traurig, dass er zum Beispiel im Rahmen des Prozesses dann überhaupt erfahren hat, dass die Alexandra eine Affäre hatte.
Das wusste er vorher gar nicht.
Genau. Und wirklich krass ist, dass der Geliebte auch noch gegen ihn als Zeuge ausgesagt hat und auch noch behauptet hat, die Alexandra habe ihn gehasst. Das wissen wir nicht, ob das so ist, aber man stellte sich vor, wie krass das dann für ihn gewesen sein muss, das zu hören. Der Geliebte hat dann behauptet, dass Alexandra von Günter Kaufmann geschlagen worden sei. Ich muss dazu sagen, es gibt keinerlei Indizien dafür. Und im Gesamtbild dieser konkreten Geschichte ist es wahrscheinlich eher so, dass entweder dieser Geliebte sich das ausgedacht hat oder die Alexandra das vielleicht ihm auch erzählt hat.
Aber im Prinzip wollten die da wirklich, also am besten ist der Günter Kaufmann der Mörder, der Frauengender, der wie auch immer schlechteste Ehemann der Welt. Also im Prinzip wollten die ihn da so schlecht darstellen, wie es nur geht.
Ja.
Und dann natürlich auch von ihrer eigenen Schuld ablenken.
Ja, und wirklich krass, weil während der Prozess noch lief, im Jahr 2002, ist Alexandra dann auch verstorben. Sie hat aber bis zum Ende nichts gesagt, was ihn entlastet hätte. Also offensichtlich wollte sie, dass ihr Geliebter, dass der in Freiheit ist und hat dann in Kauf genommen, dass also der Günter Kaufmann, der immer alles für sie getan hat, dass der halt die Strafe absitzt. Wir erinnern uns, Alexandra hatte ja die Tat mit ihrem Geliebten zusammen in Auftrag gegeben, die dann am 1. Februar durchgeführt wurde. Und in den nächsten 15 Monaten hat sich ihre bereits zum Tatzeitpunkt relevant fortgeschrittene Krebserkrankung immer weiter verschlimmert. Das war auch abzusehen, weil die völlig dubiosen alternativen Heilmethoden, auf die sie ja noch gesetzt hat, da war ganz klar, dass diese nichts bringen würden. Und so ist sie ja dann auch im Mai 2002 letztendlich an ihrer Krebserkrankung verstorben. Günter Kaufmann stand zu diesem Zeitpunkt noch vor Gericht und ein halbes Jahr nach ihrem Tod wurde er dann verurteilt.
Er war dann 2,5 Jahre im Gefängnis und dann hat sich tatsächlich dann die Freundin eines der Mittäter hat dann gesagt, also mein Mann und ich auch, wir können jetzt mit diesem schlechten Gewissen nicht mehr leben. Und die hat sich dann an die Polizei gewandt und hat dann im Prinzip die wahre Tat aufgerollt nochmal.
Das war wirklich krass. Dann stellte sich heraus, dass der Heinz K., das war der Täter, der sich auf das Opfer gekniet hatte und der offenbar dadurch also stark verursacht hat, dass das Opfer gestorben ist, dass der mit seiner Schuld nicht leben konnte und direkt am Abend nach der Tat, als er zu seiner Lebensgefährtin Sarah kam, ihr gesagt hat, was passiert ist, weil er total selber erschüttert war. Also er hatte nicht einen Menschen töten wollen. Und die Sarah hat dann dieses Geheimnis mit ihm geteilt, hatte mitbekommen, dass der Gerichtsprozess lief, hatte mitbekommen, dass Günther Gaufmann verurteilt wurde. Und dann hat sie eben letztendlich am 14. August 2003 bei der Polizei gesagt, dass sie nicht mehr damit leben wolle, dass sie weiß, da ist ein unschuldiger Mann, der eben da sitzt für die Tat, die andere begangen haben. Und sie wusste, dass der Günther Kaufmann nichts damit zu tun hatte, weil nämlich Heinz K. ja auch gesagt hat, dass die ganze Nummer von Alexandra beauftragt wurde, dass die Nummer ausgehackt wurde von Alexandra mit ihrem Geliebten zusammen und dass der Günther Kaufmann von denen komplett getäuscht wurde und überhaupt keine Ahnung hatte.
Wahnsinn.
Ja.
Wahnsinn. Heftig. Da sitzt also ein unschuldiger Mann im Gefängnis, hat auch nochmal quasi als Gentleman, obwohl er es nicht gar nicht wusste, dass er ein Gentleman ist, sondern erstmal nur für sich gehandelt hat, damit er seine Strafe quasi klein hält, diese Strafe angetreten. Und jetzt wendet sich das Blatt.
Das passiert echt nur selten. Genau. Also, dass jemand dann wirklich aus Gewissensbissen sich so offenbart, das ist wirklich sehr, sehr selten in dieser Form wie hier, weil die Frau, die hat ja dann damit auch ihren Partner insofern der Polizei ausgeliefert, weil sie gesagt hat, okay, der und die beiden Komplizen, die waren das. Und dieser Mann, der hatte aber am meisten wirklich mit seinem Gewissen zu kämpfen und hat auch direkt der Polizei gesagt, okay, ich packe jetzt hier aus. Also der hat auch offenbar mit seiner Schuld, dass er diesen Tod verursacht hat, gehadert. Ganz im Unterschied übrigens zu Hans Joachim, der nämlich noch maximal versucht hat, alle Schuld auf alle anderen zu schieben.
Also dem Liebhaber von Alexandra.
Ja. Aber glücklicherweise ist ihm das nicht gelungen und dann wurden letztendlich die wahren Täter verurteilt, nämlich zu Freiheitsstrafen von 10,5 bis 14 Jahren.
Ja, spannender Fall, zumal wir auch hier wieder deinen Satz, den ich so gerne zitiere, eine Erklärung ist keine Entschuldigung, passt natürlich auch hier. Und interessant ist hier natürlich die Verfahrensweise gewesen. Das ist quasi so unser Lerneffekt hier heute.
Ja, also an diesem Fall kann man eigentlich sehr gut sehen, welche Methoden aus guten Gründen wissenschaftlich heutzutage als so sollte man nicht mehr vorgehen, auch in der Polizeiwissenschaft entsprechend eingeordnet werden.
Dieser Fall wurde sogar in einem Lexikon der Justizirrtümer behandelt.
Ja.
Also da kann man auch mal sehen,
genau,
dass das wirklich ein Präzedenzfall in der Art ist.
Und es ist aber gut zu wissen, dass eben in der modernen Ausbildung der Polizei genau darauf hingewiesen wird, dass sowas zu vermeiden ist, dass man nicht auf so eine Art vorgehen soll und dass man eben diese Minimierungs- und Maximierungstechniken und den Druck und dann einen Deal anbieten und sich nur auf diese eine Option fokussieren. Also alle Aspekte dieses Falls, die werden da als so auf gar keinen Fall machen, heute auch gelehrt, sodass wir davon ausgehen können, dass also die Polizei heute in Deutschland so einen Fall heute ganz anders handhaben würde, als es damals der Fall war.
Mal wieder spannender Fall. Günther Kaufmann, ich habe wie gesagt anfangs ja schon gesagt, dass ich den auch als junger Mensch schon tatsächlich auch wahrgenommen habe tatsächlich der Kommissar, der alte Derek, also diesen klassischen Krimis, die es damals im deutschen Fernsehen gab. Der hat aber auch zum Beispiel im ersten Otto-Film mitgespielt, hat diverse Fassbinder-Filme, hatte da auch mit seinem Talent quasi veredelt, hat aber dann auch neuere Geschichten, wie zum Beispiel Türkisch für Anfänger und zwei Wiki-Filme. Da war er auch am Start. Und auch einmal im Dschungelcamp. Also im Prinzip, er war schon so, er wollte sich schon zeigen, liebte die große Bühne, hat alles probiert, war Schauspieler, war Sänger, wie auch immer. Schade, dass er tatsächlich dann auch irgendwann an Herzversagen gestorben ist.
Und zwar viel zu jung, mit 64.
Viel zu jung und immer, wie gesagt, ihr habt immer dieses freundliche Gesicht da irgendwie vor Augen, so ein großer Bär irgendwie. Also schade, spannender Fall.
Ja. Von daher, ich hoffe, ihr habt ein wenig dazugelernt, auch anhand des Falls. Und ich hoffe auch, dass Günther Kaufmann in Erinnerung bleiben wird als dieser wirklich warmherzige, freundliche Mensch, der er wirklich war.
Ja. Ein Gentleman, tatsächlich. Mhm. So, danke für eure Aufmerksamkeit. Das war von uns für euch, Melody of Crime. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bleibt gesund und bis dahin.
Bis dahin.
Wenn ihr uns gerne hört, könnte euch auch Caro ermittelt gefallen. Der True Crime Comedy Podcast ist ein Hörspiel, basiert aber immer auf realen Fällen und Vorkommnissen. In ihrem neuesten Fall wird die Hobbydetektivin Caro per Telefon mit dubiosen Online-Banking-Geschäften konfrontiert und versucht herauszufinden, wer die Betrüger sind. Caro ermittelt könnt ihr zum Beispiel in der ARD Audiothek hören.
Melody of Crime ist eine Produktion von Podstars bei OMR, Creative Artists Agency und der Festivalia GmbH im Auftrag von ARD Kultur. Redaktion ARD Kultur, Franziskus Wenner. Head of Content ARD Kultur, Christian Koster-Zahn. Produktionsleitung ARD Kultur, Steffen Thier. Projektmanagement Podstars bei OMR, Maxine Selke. Content Management Podstars bei OMR, Michelle Henze. Audio Production und Schnitt Podstars bei OMR, Lili Huhn und Pascal Zisch. Projekt- und Talentmanagement CAA, Temrin Demirbulat. Recherche CAA, Helen Meyer. Projektleitung CAA, Benedikt Weiß. Hostin und Host, Lydia Benecke und Musti. Assistenz Musti, Juliane Hormann.